Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki, schönen guten Abend. Wir blicken zurück auf einen Tag, an dem zum 29. Mal die deutsche Wiedervereinigung gefeiert wurde. Auch in diesem Jahr mit Verweisen auf die Erfolge dieses Prozesses, aber auch auf die noch ausstehende Angleichung der Lebensverhältnisse. Das Ganze in Zeiten, in denen außerdem eine gesittetere politische Kultur angemahnt wird. Wir fassen auch den Stand der Dinge aus Paris zusammen, wo heute ein Polizeiangestellter 4 Menschen im Polizeipräsidium erstochen hat. Donald Trump weitet seine Vorwürfe gegen Joe Biden und dessen Sohn noch aus, trotz des drohenden Amtsenthebungsverfahrens. Und in Brüssel und Ankara standen heute das Thema Flucht und Asyl im Fokus, wenngleich aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Mehr dazu später in der Sendung. Beginnen wollen wir den Tagesrückblick weit im Norden Deutschlands. In Kiel versammelte sich nicht nur große politische Prominenz. Viele tausend Menschen wollten sich insgesamt die Feier am Tag der deutschen Einheit nicht entgehen lassen. An einem Tag also, an dem wieder einmal gesellschaftlicher Zusammenhalt beschworen wurde und die weiterhin ungleichen wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen Ost und West im Fokus der Reden standen. Für uns hat Johannes Kulms Eindrücke gesammelt.
Der ökumenische Festgottesdienst zum Tag der deutschen Einheit ist zu Ende. Und Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel gehen direkt auf die wartenden Menschen am Absperrgitter zu. Beide scheinen dieses kleine Bad in der Menge zu genießen. Selfies werden gemacht, Autogramme geschrieben und viele Hände geschüttelt. Auch bei einer Gruppe von Jugendlichen kommen Steinmeier und Merkel vorbei. Die jungen Leute freuen sich darüber, dass die Mauer gefallen ist und die Einheit gefeiert wird. Doch ein Thema sei ihnen eben wichtiger, sagt ein Junge.
Klimaschutz ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja unsere Zukunft und auch die Zukunft der nächsten Generation ja noch irgendwie retten. So. Und wenn da jetzt da nichts gegen unternommen wird, dann wird es immer wärmer und das ist auch nicht gut.
Auch 2006 hat das Einheitsfest in Kiel stattgefunden. Für Angela Merkel war es damals die erste Teilnahme als Bundeskanzlerin. Doch damals gab es weder die Klimabewegung Fridays for Future noch die Serie von Wahlerfolgen der AfD, die sich gerade im Osten gerne als Kümmererpartei für die Menschen vor Ort gibt. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer stellt Merkel heute fest:
Die staatliche deutsche Einheit, sie ist vollendet. Die Einheit der Deutschen, ihr Einigsein, das war am 3. Oktober 1990 noch nicht vollendet und das ist es bis heute nicht.
In der DDR habe der Staat seinen Bürgern viele Grenzen gesetzt. Doch manchmal sei es für die Bevölkerung auch bequem gewesen, auf eben jenen Staat zu zeigen, wenn etwas nicht gelaufen sei. Auch sie selber sei als DDR-Bürgerin immer wieder in diese Falle getappt, wie Merkel sagt.
Umso wichtiger ist es, präzise darüber nachzudenken, wie das Verhältnis von Bürger und Staat heute, das heißt unter den Bedingungen von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, aussieht. Denn ich beobachte, dass auch heute manche, und zwar in ganz Deutschland, die Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem und zuerst beim Staat und den sogenannten Eliten suchen. In ihrer Betrachtung steht der Staat dabei mehr oder weniger synonym für eine abgehobene Obrigkeit, verbunden mit sogenannten Eliten in der Politik, den Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft, denen man sowieso nichts glauben könne und die dem Einzelnen irgendwie nur im Wege seien.
Ein solches Denken aber führe ins Elend, sagt Merkel und mahnt an, dass niemand, der öffentlich Verantwortung übernimmt, um Leib und Leben fürchten dürfe. Die CDU-Politikerin wirbt in ihrer 20-minütigen Rede dafür, offen, lebendig und kontrovers zu diskutieren, aber immer im Rahmen des Grundgesetzes. Eine Demokratie ohne das Engagement der Demokraten und jener, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen, sei zum Scheitern verurteilt.
Und niemals darf konkretes politisches Handeln, sei die Enttäuschung darüber auch noch so groß, als Legitimation dafür akzeptiert werden, andere wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung auszugrenzen, zu bedrohen oder anzugreifen.
Der einstündige Festakt in jener Halle, in der sonst die Handballer vom THW Kiel auf Torejagd gehen, kommt weitestgehend bunt daher. Wie auch beim Bürgerfest nutzt der Gastgeber Schleswig-Holstein die Bühne zur Eigenwerbung. Zu hören und zu sehen sind viele Moins, Strände und glücklich wirkende Menschen. All dies überschrieben mit dem Slogan Mut verbindet. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert in seiner Rede dann auch mehr Mut, um Herausforderungen wie die Digitalisierung oder den Klimaschutz anzupacken. Aber auch bei Diskussionen gegenzuhalten, in denen unser System schlecht gemacht wird. Andererseits gelte es aber auch, andere Menschen nicht gleich wegen ihrer Meinung zu diskreditieren, so CDU-Mann Günther.
Und das gilt gerade mit Blick auf die Menschen in Ostdeutschland. Ihre Lebensläufe und biografischen Brüche in 2 aufeinanderfolgenden Diktaturen sind seit der Wende vielfach zu wenig berücksichtigt worden. Hier wünsche ich mir Sensibilität und Verständnis auf westdeutscher Seite. Die Ostdeutschen hatten es nach dem Zweiten Weltkrieg ungleich schwerer. Für den Osten gab es nach 1945 keinen Marshallplan und zusätzlich einen gewaltigen Industrieaderlass, weil die Sowjetunion sich ihre Reparation aus der DDR holte.
Hunderttausende Besucherinnen und Besucher nutzen das zweitägige Bürgerfest dagegen zum Bummel am Ostseeufer. Wie auf einer Perlenkette reihen sich dort Zelte und Buden aneinander. Allen voran auf der Ländermeile, wo sich die 16 Bundesländer mit Gastronomie, aber auch Wirtschaftsprodukten präsentieren. Familie Latz hat es bis dahin nicht geschafft. Es sei dort einfach ein bisschen zu voll gewesen. Aber der Stand des Bundesrats hat ihm gefallen. Herr Latz stammt aus Schleswig-Holstein, Frau Latz aus Mecklenburg-Vorpommern.
Also wir feiern unsere Vereinigung sozusagen.
Frau Latz erinnert sich an ihre ersten Reisen nach dem Mauerfall. Es sind Geschichten, die nach Klischees klingen, aber bei Ihnen an diesem sonnigen 3. Oktober in Kiel vor allem für Lachen sorgen.
So, und ich gebe auch zu, als ich das erste Mal in Lauenburg, sozusagen in Schleswig-Holstein war, war es ein Erlebnis, bei Aldi zu stehen und einen Berg Bananen zu sehen. Hier ist schlecht geworden, nur weil ich es nicht kannte. Man kann es nicht glauben, aber es ist so.
Johannes Kulms über den 3. Oktober, einen Feiertag in Deutschland. Keinen Grund zum Feiern gab es heute in Paris. Im Gegenteil, seit Jahren wird Frankreich immer wieder von Anschlägen und Attacken erschüttert. Heute ereignete sich eine solche in einem Bereich, der eigentlich Sicherheit garantieren soll. Im Hauptquartier der Pariser Polizei. Dort hat ein Mann heute 4 Menschen mit einem Messer getötet. Danach wurde er selbst erschossen. Die Ermittlungen laufen. Martin Bohne berichtet.
Die Bluttat hat sich in der Mittagszeit in der Polizeipräfektur von Paris ereignet. Ein Angestellter stach mit einem langen Keramikmesser nacheinander auf mehrere seiner Kollegen ein. 4 Beamte, eine Frau und 3 Männer wurden dabei getötet. Eine weitere Person soll mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Der Täter selbst wurde noch im Gebäude des Polizeipräsidiums von Polizeibeamten erschossen. Loïc Travers von der Pariser Polizeigewerkschaft schildert im Rundfunk das, was er über den Tathergang in Erfahrung bringen konnte. Der mutmaßliche Täter hat in seinem Büro angefangen und ist dann durch weitere Bereiche des Gebäudes gezogen. Das Gebiet um das Präsidium in direkter Nähe der Kathedrale von Notre-Dame wurde abgeriegelt, die nahegelegene Metrostation Cité geschlossen. Psychologen kümmern sich um die traumatisierten Kollegen. Der Vorfall hat die gesamte politische Führung des Landes alarmiert. Nach dem Innenminister und dem Premierminister war auch Präsident Macron bereits in der Polizeistation, um den Mitarbeitern seine Unterstützung und seine Solidarität zu bekunden. Die Nationalversammlung hat eine Schweigeminute abgehalten. Justizministerin Nicole Belloubet. Ich möchte den Mitarbeitern in der Polizeipräfektur versichern, dass sie sich in dieser extrem schmerzlichen Situation auf unsere volle Unterstützung verlassen können. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittler gehen aber derzeit eher von einem internen Konflikt aus. Ein terroristisches Motiv wird aber noch nicht ausgeschlossen. Loïc Travers von der Pariser Polizeigewerkschaft über den mutmaßlichen Täter. Ist das jemand, der durchgedreht ist oder steckt etwas anderes dahinter? Wir wissen es noch nicht. Der Täter jedenfalls arbeitete in der Verwaltung der Polizeistelle und das seit mehr als 20 Jahren. Er hat absolut keine Probleme bislang bereitet. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Andere Zeugen berichten allerdings, dass der 45-jährige Täter im Streit mit seinen Vorgesetzten gelegen hatte. Die Polizei hat mittlerweile mit der Durchsuchung der Wohnung des Täters begonnen.
Donald Trump stand in seiner Amtszeit schon oft unter Druck, derzeit aber wohl so stark wie noch nie zuvor. Die Demokratische Partei will ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten auf den Weg bringen. Der wiederum geht jetzt in die Gegenoffensive. Thorsten Teichmann.
Verteidigung heißt in Washington Angriff. Ohne Beweise zu nennen, wirft US-Präsident Trump seinem politischen Gegner, Ex-Vizepräsident Biden und dessen Sohn Hunter jetzt vor, sich auf Kosten von China bereichert zu haben. China sollte wie die Ukraine eine Untersuchung einleiten, erklärte Trump vor Journalisten. Die US-Demokraten fühlen sich in ihren Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren bestätigt. Dass der Präsident ein anderes Land ermutigt, sich im Interesse seiner Wiederwahl einzumischen, indem es gegen einen politischen Gegner des Präsidenten ermittelt, sei ein Verstoß gegen den Amtseid, erklärte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Adam Schiff. Trump dagegen normalisiert sein Verhalten, indem er die Vorwürfe seiner politischen Gegner ständig öffentlich als Selbstverständlichkeit wiederholt. Es gebe keinen Zweifel, so Trump, dass die Bidens unehrlich sind. Er verwendet das Wort crooked. Damit zieht Trump Parallelen zu seinem Wahlkampf 2016, als er die Kandidatin der Demokraten Hillary Clinton als Crooked Hillary diffamierte und damit Erfolg hatte. Dass sich Trump nun ausgerechnet an China wendet, ist für viele Amerikaner bemerkenswert. Die Volksrepublik gilt in Washington als Diktatur und nicht als Rechtsstaat. Sie ist neben Russland der zweite große Kontrahent der USA. China und die Vereinigten Staaten tragen einen Handelskonflikt und eine geopolitische Konfrontation aus. Trump erklärte, in den Handelsgesprächen mit China gäbe es aber viele Möglichkeiten. Und wörtlich, wenn sie nicht tun, was wir wollen, haben wir gewaltige Macht.
Thorsten Teichmann. Der US-Präsident erlebt innenpolitisch eine ungemütliche Zeit. Im Konflikt befindet sich seine Regierung aber auch mit der EU, jedenfalls im wirtschaftlichen Bereich. Donald Trump besteht auf Strafzöllen gegen Produkte aus der EU. Hintergrund sind europäische Subventionen gegen den Flugzeugbauer Airbus, die allerdings nach Ansicht der Welthandelsorganisation rechtswidrig waren. Weil Brüssel aber seinerseits mit Gegenmaßnahmen vorbereitet, spitzt sich der transatlantische Handelsstreit wieder deutlich zu. Astrid Korall berichtet.
Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte schon vor wenigen Tagen eine Mahnung Richtung Washington geschickt. Sollten die USA Strafzölle auf Produkte aus der EU verhängen, sei diese bereit, dasselbe zu tun.
If they decide to impose authorized countermeasures, the EU is ready to do the same.
Doch US-Präsident Donald Trump ließ sich von solchen Aussagen nicht abhalten und kündigte Strafzölle in Milliardenhöhe an. Was ein Sprecher der EU-Kommission heute bedauerte. Er erklärte, unter den Auswirkungen würden am meisten die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen leiden.
The European Union regrets that the United States appears to have taken the decision to impose additional tariffs on EU exports. This is a move that will first and foremost hit US consumers and companies.
Allerdings, die Welthandelsorganisation WTO hat nicht nur befunden, dass europäische Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus unerlaubt waren und die USA deswegen Strafzölle verhängen dürfen, sondern auch, dass auf der anderen Seite Subventionen für den US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing unzulässig sind. Deshalb hat auch die EU Strafzölle gegen die USA im Wert von rund 11 Milliarden Euro beantragt, worüber die WTO im kommenden Jahr entscheidet. An das Recht, bald Gegenmaßnahmen ergreifen zu dürfen, erinnerte heute der Sprecher der EU-Kommission.
In the parallel Boeing case, the EU will in some months equally be granted rights to impose countermeasures against the United States.
Die USA haben auch schon festgelegt, auf welche Produkte die zusätzliche Abgabe erhoben werden soll. Zum Beispiel auf Flugzeuge, Kaffee, Werkzeuge und Wein. Betroffen davon sind vor allem Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Für den grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer hat die US-Seite ihre Strafzölle so kalkuliert, dass sie möglichst innerhalb der EU Spaltungswirkungen haben sollen. Und der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange von der SPD, nannte Trumps Entscheidung eine unverhältnismäßige Maßnahme.
Im Grunde muss man jetzt verhandeln und nicht so ein Tic-Tac-Spiel machen, weil das führt nur zu einer Eskalation.
Strafzölle aber machen mögliche Verhandlungen nicht leichter. Im Gegenteil, meint der Sprecher der EU-Kommission. Es würde komplizierter, im eigentlichen Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing eine Lösung zu finden.
This is a move that will make efforts towards a negotiated settlement more complicated.
Die EU hat an vielen Stellen alle Hände voll zu tun. Beim jahrelangen Streitthema Migration und Asyl gibt es zumindest kleine Fortschritte seit einigen Tagen, nämlich eine Übergangslösung bei der Frage, wie es für Menschen, die im Mittelmeer gerettet wurden, kurzfristig weitergeht. Carola Rakete, also die Frau, die die Seenotrettung wieder nach oben auf die Agenda gesetzt hat, sie sprach heute im EU-Parlament und ihr Auftritt offenbarte die Kluft in Europa bei diesem Thema. Malte Pieper dazu.
Thank you. Das entscheidende Bild dieser Anhörung entstand am Ende des rund 10-minütigen Vortrags von Carola Rakete. Der Großteil der Abgeordneten erhob sich von den Plätzen, stehenden Applaus für die 31-Jährige, die im Sommer vorübergehend in ein italienisches Gefängnis gewandert war. Weil sie sich über den Willen des damaligen Innenministers Salvini hinwegsetzte und nach wochenlangem Warten auf See mehr als 50 Migranten in den Hafen von Lampedusa fuhr. Dort wurden wir empfangen, als ob wir die Pest an Bord hatten, erinnert sich Rakete.
I was received as if I was driving a ship carrying the pest. rather than a humanitarian ship with vulnerable and exhausted people on board.
Rakete nimmt ihre Zuhörer mit zurück in jene Wochen auf See. Es waren immer wieder unvorstellbare Szenen, die wir auf dem Meer erlebten, sagt sie mit teils stockender Stimme. Eines Tages seien sie auf zahlreiche leblose Körper im Wasser gestoßen.
Martin,
einer unserer ehrenamtlichen Helfer und dreifacher Vater, zog den Körper eines Kleinkindes aus dem Wasser. Es war, als ob er den Tod nicht akzeptieren konnte. Er hörte nicht auf, für das Kind zu singen, es im Arm zu wiegen, als ob es noch am Leben wäre.
Es ist still im Sitzungssaal des Europaparlaments. Man kann eine Stecknadel fallen hören, als Rakete von diesen Wochen auf See erzählt. Es ist aber auch still, als sie folgende Frage formuliert. Eine Frage, die man getrost als Anklage gegen die europäische Migrationspolitik lesen kann.
Ich bekam eine ganze Menge ungewollter Aufmerksamkeit, eine ganze Menge Einladungen, Ehrungen aus verschiedenen europäischen Ländern, nachdem wir im Hafen angekommen waren. Aber wo waren Sie alle, als wir auf allen möglichen Kanälen um Hilfe baten? Wo waren Sie, als auf die Bitte nach einem sicheren Hafen immer nur die Antwort Tripolis kam?
Also die Hauptstadt des Bürgerkriegs erschütterten Libyen. Als Seenotretterin Rakete schließlich fertig ist und die Abgeordneten sich zu Wort melden, passiert dann genau das, was viele im Vorfeld erwartet hatten. Es wird zugespitzt, es wird polemisch, es tun sich die Gräben auf, die sich inzwischen bei fast jeder Diskussion zur Flüchtlingspolitik auftun. Als sich beispielsweise der Belgier Tom van den Driesche vom rechtspopulistischen Vlaams Belang an Rakete wendet.
U respekteert de wet niet.
Sie respektieren einfach die Gesetze und den Rechtsstaat nicht. Sie wählen stattdessen den Weg der Gewalt. Sie sind Teil eines kriminellen Netzwerkes. Sie sind Handlanger der Menschenschmuggler. Deshalb gehören sie nicht hierhin, sondern in eine Gefängniszelle.
Worauf es den jungen Grünen Erik Marquardt, der selbst schon auf Rettungsschiffen war, kaum mehr auf seinem Stuhl hält.
Ich wollte mich ganz kurz an die Kollegen wenden, die meiner Meinung nach widerliche Statements gebracht haben. Dass ich sehr hoffe, dass sie niemals in Seenot sein müssen. Und dass ich aber glaube, dass wenn Sie mal in Seenot sind, dass Sie sich sehr freuen werden, dass es Menschen wie Carola Rakete gibt.
Ein müdes Lächeln erntet der Grüne dagegen nur von seinem AfD-Kollegen Nikolaus Fest.
Gleich ein Wort an Herrn Marquardt. Ich habe nicht die Absicht, in einem Schlauchboot nach Libyen zu fahren. Insofern danke für Ihre Besorgnis, aber ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit nicht in Seenot geraten.
So ging das immer mal wieder hin und her, ohne dass es einen echten nach vorne blickenden Austausch gab. Nächster wichtiger Termin für den Umgang mit aus Seenot Geretteten ist der kommende Dienstag. Dann will Bundesinnenminister Seehofer ein Bündnis mehrerer Staaten präsentieren, die künftig Migranten nach festen Quoten in Europa verteilen. Bislang sieht es allerdings nicht so aus, als ob überhaupt mehr als ein Drittel der EU da mitmachen wird.
Ein Bericht von Malte Pieper. Der deutsche Innenminister wurde hier am Ende erwähnt. Er bemüht sich derzeit in der Türkei darum, den Flüchtlingspakt der EU mit Ankara zu stabilisieren. Und dementsprechend positiv äußerte sich Horst Seehofer heute gegenüber seinen Gastgebern, die wiederum deutliche Forderungen stellen. Karin Senz.
Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat zum Auftakt seines Türkei-Besuchs seinem Amtskollegen Süleyman Soylu ausdrücklich gedankt.
Ohne eure Solidarität wäre das Migrationsproblem in unserer Region so nicht bewältigt worden. Ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine Leistung, die auch in die Welthistorie eingehen wird.
Außerdem sicherte er Hilfe zu. Wo immer man einen Beitrag leisten könne, sei man bereit dazu. Wo das genau geschehen könne, will Seehofer mit Soylu und dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu besprechen. Dabei dürfte es auch um weitere finanzielle Hilfe von der EU gehen. Die Türkei fordert mehr Geld, um die rund 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge im Land zu versorgen. Außerdem will sie mit Seehofer über die geplante Sicherheitszone in Nordsyrien sprechen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sie einrichten, um dort syrische Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Morgen Mittag reist Seehofer weiter nach Griechenland, ebenfalls um über die Flüchtlingskrise zu sprechen.
Ein guter Monat ist seit den Wahlen in Brandenburg und Sachsen vergangen. In beiden Bundesländern hat die AfD nicht ganz so stark abgeschnitten wie zuvor gedacht. Trotzdem sind ohne die AfD Zweierbündnisse nicht möglich. In Brandenburg stehen die Zeichen bereits auf eine sogenannte Kenia-Koalition zwischen SPD, CDU und Grünen. Und auch Sachsen ist jetzt auf dem Weg dahin. Heute wurden die Sondierungen zwischen diesen drei Parteien abgeschlossen. Mehr dazu von Bastian Brandau.
Die Verhandlungsteams von CDU, Grünen und SPD hatten in den vergangenen Wochen große Harmonie ausgestrahlt. Keine Informationen über Inhalte waren an die Öffentlichkeit gedrungen. SPD-Chef Martin Dulich.
Was wir vor uns haben, ist ja vor allem, dass wir neues Vertrauen bekommen. Denn die Spaltungen, die wir in dieser Gesellschaft erleben, brauchen Kitt. Und wir sind Vorbild. Wir sind mit dafür verantwortlich, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder gibt.
Die Tarifbindung in Sachsen soll erhöht werden und damit das Lohnniveau. Aus sozialdemokratischer Sicht sei besonders wichtig,
dass wir den Weg freigemacht haben, dass eine Gemeinschaftsschule möglich wird in Sachsen. Wir sind uns natürlich noch nicht einig, wie. Das werden die Koalitionsverhandlungen bringen. Aber dass es einen Weg geben soll, wie in dieses Schulsystem die Gemeinschaftsschule integriert werden soll, das ist eine Vereinbarung.
Große inhaltliche Differenzen bestehen zwischen der CDU und den Grünen in der Umwelt- und Energiepolitik. Die CDU hatte als Braunkohlepartei den Ausstieg verzögert, gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien behindert. Der grüne Fraktionsvorsitzende Wolfram Günther.
Wir müssen einerseits den Braunkohleausstieg hinbekommen, müssen es hinbekommen, dass die Strukturwandelprozesse parallel laufen können und dass Sachsen aber insgesamt nicht nur Industrieland, sondern Energieland bleibt. Und das heißt dann eben auch konsequenter, weiterer, deutlicher Einstieg, Ausbau bei den erneuerbaren Energien. Das wird von uns verlangt und das werden wir auch bringen und eben auch klares Auslaufen der Braunkohle und dass wir eben dort auch Bereiche, noch Dörfer, die man jetzt nicht mehr braucht, mit den neuen Rahmenbedingungen auch nicht mehr zur Disposition stellen muss.
Ein weiterer Streitpunkt, die Polizei. Die Grünen klagen derzeit gegen das vor wenigen Monaten von CDU und SPD verabschiedete Polizeigesetz. Nun so viel, eine Polizei, die sich Demokratie und Transparenz verpflichtet fühle, soll gestärkt werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer.
700 Polizisten in den kommenden Jahren, die wir einstellen wollen. Auch das ist eine gemeinsame Vereinbarung, über die ich mich freue und dass uns Sicherheit wichtig ist.
Bei allen Gemeinsamkeiten sind im 14-seitigen Sondierungspapier auch die zahlreichen Dissenspunkte aufgeführt, etwa bei einem Paritätgesetz oder dem Straßenbau. Inhalt für mögliche Koalitionsverhandlungen. Die aufzunehmen, empfehlen die Verhandlungsteams von CDU und SPD den Gremien ihrer Partei. Bei den Grünen müssen darüber zunächst zwei Gremien entscheiden, bevor am übernächsten Samstag ein Landesparteitag endgültig Ja oder Nein sagt. Man habe jetzt gute Argumente, sagte der grüne Fraktionsvorsitzende Wolfram Günther.
Ein Bericht von Bastian Brandau aus Dresden und es fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen und die hat Udo Stiel für uns dabei.
Guten Abend. Die Welthandelsorganisation hat entschieden, der Flugzeughersteller Airbus ist von der EU rechtswidrig mit Subventionen unterstützt worden. In der Folge dürfen die USA nun Strafzölle verhängen, weil ihr Hersteller Boeing benachteiligt wurde. Die Berliner Taz hält das für richtig. Jahrelang haben die Europäer Airbus subventioniert, nicht zuletzt, um dem US-Erzrivalen Boeing den Spitzenplatz im Flugzeugbau streitig zu machen. Ein solches Vorgehen verstößt aber gegen die WTO-Regeln. Zwar rechnet Brüssel damit, dass die WTO im nächsten Jahr die USA wegen ähnlicher Vergehen bei Boeing ebenfalls belangen wird. Aber solange dieses Urteil aussteht, haben die Europäer die Schuld zu tragen. Ein sinnloser, teurer Handelskrieg zwischen den USA und Europa könne ausbrechen, warnt die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Darüber wird sich nur China freuen. Ein Ausweg wären Verhandlungen zwischen der EU und den USA. Aber das könnte am Ende bedeuten, dass ein Kompromiss zustande kommen muss. Das Wort ist, wie die Welt leidvoll erfahren hat, ein Schimpfwort für Donald Trump. Von einem bevorstehenden irrsinnigen Vergeltungswettbewerb ist in den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe die Rede. Die europäische Seite erhöht die Abgaben auf Spielkonsolen, dafür macht die amerikanische italienischen Wein teurer. Die EU antwortet mit Zöllen auf Ketchup, Washington kontert mit einem Aufschlag für Mehl. Diese Teuerungsspirale muss durchbrochen werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, wie zeitgemäß das Regelwerk der Welthandelsorganisation noch ist. Ihre Entscheidung trägt nichts zur Verbesserung der Lage bei. Man würde sich eine WTO wünschen, deren wichtigstes Anliegen die Förderung des Wettbewerbs ist und nicht das Durchsetzen von Prinzipien, die für spezielle Märkte wie den der Luftfahrt nicht passen. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt von einem letzten Echo aus einer verblassenden Epoche, in der zwei wirtschaftliche Supermächte 15 Jahre lang freiwillig, geduldig und friedlich vor einem Schiedsgericht über staatliche Beihilfen gestritten haben. Trump lobt die Entscheidung jetzt nur, weil Amerika gewonnen hat. Die Stuttgarter Zeitung bringt die Entwicklung in Zusammenhang mit der Rezession in Deutschland. Sie sei Folge der schwachen Weltwirtschaft. Zitat: Wenn sich die USA und China über Zölle streiten, wenn der US-Präsident den europäischen Autobauern und anderen damit droht, ihre Waren zu verteuern, wenn die Briten sich von der EU lossagen, ohne zu sagen, wie das genau geschehen soll, dann belastet das die Weltwirtschaft. Und dann belastet das eine Volkswirtschaft, die zu 70% oder mehr vom Export abhängt, stärker als andere. Und für die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle steht fest, dahinter steckt mehr als der irgendwann fällige zyklische Abschwung. Die Handelskonflikte der USA hinterlassen ihre Spuren. Die Autobranche steckt in einem Strukturwandel, der nicht in ein paar Monaten erledigt sein wird.
Die Presseschau mit Udo Stiel aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank. Am Ende unserer Sendung, am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht.